So, wir steigen wieder ein mit dem gleichen Einstieg wie gestern Abend, um einfach kurz abzuklären, was hat uns von Gott getrennt, die Sünde. Ja? Also Vater und Sohn kommen aus dem Gottesdienst, Mutter hat zu Hause Essen gekocht, Mutter fragt, und wie war es im Gottesdienst? Gut. Über was hat der Vater gepredigt? Über die Sünde. Was hat er gesagt? Er war dagegen. Sünde trennt uns von Gott. Und als ich noch kein Christ war, wusste ich damit mit dem Begriff gar nichts anzufangen. Als Heide weißt du sowas logischerweise nicht, ne? Und ja, ganz am Anfang, als Gott alles geschaffen hat, hat er eben den Menschen auch geschaffen, weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und er wollte jemanden, mit dem er seine Liebe teilen kann, ja, seine ganzen Eigenschaften teilen kann. Er brauchte ein Gegenüber und deswegen hat er Adam und Eva geschaffen, den Menschen geschaffen. Und dann sagt er zu Adam und Eva, macht was draus, ja. Er hat ihnen die Verantwortung gegeben für die Erde, sollten kreativ, schöpferisch tätig sein, macht was draus. Und was ihr dazu braucht, das könnt ihr von mir bekommen, könnt alles von mir bekommen, ja. Und aber, wie das so ist, eines Tages hörten die beiden einer sprechenden Schlange zu, die ihnen sagte, da ist noch mehr rauszuholen. Gott hat euch nicht alles gegeben, da ist noch mehr rauszuholen. Und auf den Deal sind die beiden eingegangen und damit begann die Misere eigentlich, das ganze Chaos, ja. Gott sagt zu ihnen, zu den beiden im übertragenen Sinne, ihr wollt euer eigenes Ding machen, macht euer eigenes Ding. Die Folge, schwere Arbeit für Adam, Schmerzen bei der Geburt für die Frau, Mord und Totschlag bei den Kindern. Und das ist so dieser Einstieg, ja. Gott hat es gut gemeint, der Mensch meint, er kann es besser. Und die Folge ist bis heute, wir leiden unter den Folgen der Sünde, ja. Die Sünde ist, wir vertrauen Gott nicht, dass es gut mit uns meint. Und versuchen an Gott sozusagen eigene Wege zu gehen und damit ist das Chaos programmiert. Ja, wie hier in dieser Geschichte. Das, was der Mensch von Gott bekommen konnte, ohne etwas leisten zu müssen, war Liebe, Anerkennung, Weisheit, alles, was man zum Leben braucht. Und das Dilemma hält bis heute an. Ja, wir Menschen sind auf der Suche nach Liebe, wir sind auf der Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und dann veranstalten wir irgendwas, um all diese Dinge zu bekommen. Und merken, es reicht nicht. Ja. Alles, was wir tun, es füllt unser Innerstes nicht aus. Aber Gott, der seine Geschöpfe nach wie vor liebt, wäre nicht Gott, wenn er nicht einen genialen Plan hätte. Und davon wollen wir auch heute Abend wieder etwas hören. Nämlich, wie Gott uns in die Freiheit führt. Wir sind in verschiedenen Sachen sind wir gebundene Menschen. Also auch der unabhängigste Mensch der Welt ist trotzdem immer in irgendetwas gefangen, ja. Und wir lesen bei dem Propheten Hesekiel ein Wort, dort heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, also ein empfindsames Herz geben. Und ich habe in meinen Predigten, in meinen Ausführungen immer so Merksätze. Heute Abend kommen viele Merksätze. Der erste Merksatz lautet, was auch immer in deinem Leben falsch gelaufen ist, ob selbst oder fremdverschuldet, das Einzige, was Gott interessiert, ist deine Wiederherstellung. Das, was auch immer falsch gelaufen ist, das Einzige, was Gott interessiert, ist deine Wiederherstellung. Wir haben inzwischen alle mitbekommen, dass unser Leben nicht optimal läuft, ja, und wir sind durch verschiedene Phasen durch, jeder von uns, und haben erlebt, wir sind enttäuscht worden von Menschen, die wir investiert haben, denen wir vertraut haben. Auch die kleinen Kinder erleben eines Tages eine fette Enttäuschung, wenn sie nicht alles bekommen, was sie gerne wollen, ja, da geht das schon los mit all diesen Dingen. Und wir merken dann, in uns passiert etwas, ja. Und das ist dieser Punkt, wir müssen mit diesen Enttäuschungen umgehen und die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns den Weg der Wut und der Bitterkeit oder entscheiden wir uns an die jeweiligen Situationen anzupassen, damit umzugehen? Warum? Weil Bitterkeit und Wut sind schlechte Ratgeber, ja. Aber vor Gott unser Herz ausschütten und ihn handeln lassen, das befreit. Ja. Wir lesen das in Psalm 62, hofft auf ihn, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Es ist keine Frage, wir werden enttäuscht. Wir werden verletzt. Das ist das Leben. Aber Gott sagt, wenn du enttäuscht und verletzt bist, dann komm zu mir. Schütte dein Herz vor mir aus. Ja? Wie läuft das normal in unseren Beziehungen mit Eltern, Kindern und Lehrer und Liebe und die Partnerschaft und all diese Sachen? Zuerst einmal ist es so, ich öffne mich, zeige einem anderen vertrauensvoll mein Innerstes, was mich bewegt, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Träume und erkenne auch in dem anderen, was im anderen steckt. Ja, das ist in einer guten Liebesbeziehung, man öffnet sich immer mehr. Das Ganze hat auch eine andere Seite und die ist folgende. Je mehr wir uns zu erkennen geben, umso verletzlicher machen wir uns. Und die Enttäuschung und die Verletzung treffen uns dann am tiefsten, wenn sie von Menschen kommen, denen wir vertraut haben. Das geht am tiefsten rein, dass wir da enttäuscht und verletzt sind. Und was passiert dann? Dann sagen wir uns bewusst oder unbewusst, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde dieser Person einfach aus dem Weg gehen. Weißt du, wie klein die Welt ist oder so ein Dorf? Wenn du einer Person, zwei Personen, drei, vier, fünf, sechs Personen aus dem Weg gehen musst, die Welt wird immer kleiner. Bewusst oder unbewusst reagiert unser Körper reagiert übrigens, das wissen die Handwerker unter uns, ja, je mehr wir arbeiten, umso mehr bildet sich hier Hornhaut. Ja, je mehr Geräte du in der Hand hast, Schaufeln und alles, ja, hast du richtig Schwielen, sagt man dann. Und unser Herz macht nichts anderes. Unser Herz sagt, aua, das hat es aber weh getan. Und legt sich eine Schutzschicht an mit den Worten, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde mich in Zukunft davor schützen. Und je öfter wir verletzt und enttäuscht werden, umso härter wird unser Herz. Und es ist nichts Bösartiges dahinter, okay? Es ist nicht was, wir machen das nicht aus Boshaftigkeit. Unser Herz macht das, weil es Angst hat, wieder verletzt und enttäuscht zu werden. Und deswegen spricht der Prophet Hesekiel, ich will das steinerne Herz aus euch herausnehmen und euch ein fleischernes, empfindsames Herz geben. Meine eigene Geschichte in kurzen Form, vielleicht haben einige von euch gestern die Hefte mitgenommen, da liegen noch welche draußen, die erste Bibelarbeit in dem Heft ist meine Lebensgeschichte, alles andere sind Zugaben. Ich bin groß geworden in einer Familie mit noch 9 Geschwistern. Mein Vater ist vor meiner Geburt tödlich verunglückt, durch Alkohol umgekommen. Und ich bin anmarschiert mit dem Zwillingsbruder, der ist gestorben eine Woche nach der Geburt. Und meine Mutter war alleine mit 8 Kindern. Und sie war eine sehr strenge Frau. Also es geht nicht darum, meine Mutter schlecht zu machen, ist gar nicht das Thema. Ne? Sie hat das einfach 8 Kinder managen müssen. Sie hatte strenge Regeln. Und wir wurden öfter mal versohlt. Okay? Gut, danke. Und und das ist natürlich schmerzhaft für kleine Kinder wie mich. Und ich meine, meine Mutter hat uns nicht einfach so versohlt. Ich muss auch dazu sagen, wenn, dann gab es auch einen Grund. So, und dann kam in die Schule und konnte irgendwann lesen, wie das so ist in der Schule, ja. Und dann habe ich das Buch gelesen, so ein Kinder- und Jugendbuch, einige kennen das von euch, von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ja. So ein uralter Schinken. Und die beiden Jungs in dem Buch, irgendwann versprechen die sich miteinander, wenn sie zu Hause wieder verhauen werden, dann weinen sie nicht mehr. Und das fand ich cool. Ich habe mir vorgenommen, als 7-Jähriger nie wieder zu weinen. Ich habe genau das gemacht, was ich euch gerade gesagt habe. Ich habe mein Herz hart gemacht. Und als ich wieder mal dran war, weil ich wieder was ausgefressen hatte, wir mussten uns über den Stuhl legen, meine Mutter hatte dann diverse Hilfsmittel. Meine Mutter hat mich versohlt und ich habe nicht geweint. Und ich war stolz wie Bolle, sage ich euch. Meine Mutter war irritiert. Ich habe nie wieder geweint. bin mit 18 zu Hause rausgeflogen, im Jähzorn, habe ich euch gestern erzählt, habe meine Mutter geschlagen, ich war ein sehr jähzorniger Typ geworden. Dann am Anfang war ich immer unter, weil ich Mobbingopfer war, unter diesem Deckel des Mobbings. Dann habe ich später Karate trainiert und Kampfsport und habe gelernt, mich zu wehren. Und in diesem Dings habe ich dann meine Mutter geschlagen, bin zu Hause rausgeflogen. Und im Rausgehen aus der Tür bin ich an meinem Stiefvater, habe einen Stiefvater bekommen, einen Stiefbruder, bin ich an meinem Stiefvater vorbei, meinem Stiefbruder, und im Rausgehen habe ich zu ihm gesagt, meinem Stiefbruder, wenn ich dich bei der Disco treffe, ich breche dir alle Knochen. Ich bin im blanken Hass von zu Hause weg. August, im Oktober bin ich zum Glauben gekommen, hat mich jemand aufgenommen, und ich komme am 10. Oktober aus der Bäckerei, im ersten Beruf bin ich Bäcker. Und da war die Hütte voll, lauter Leute, die machten dann eine Rüstzeit. Da habe ich gedacht, Christen spinnen, alle Welt spricht von Abrüstung und die machen Rüstzeit. Ja? Und ich wollte zu der Gruppe dazugehören. Die waren den ganzen Tag am Lobpreisen und Beten und so. Ja, ich wollte dazugehören, habe schnell so ein Dreizeiler-Gebet auswendig gelernt, weil ich dachte, wenn da eine Lücke ist, kann ich das sagen. Und ich habe dann irgendwas gestammelt und da hat einer mitbekommen, ich habe gar keine Ahnung. Ja, und führt mich ins Nachbarzimmer. Das Erste, was er mir sagte an dem Abend, das Lamm ist für dich geschlachtet. Und ich denke, wieso redet er mit mir über das Mittagessen? Das Zweite, was er sagte, das Blut ist für dich geflossen. Da dachte ich mir, der Typ ist nicht ganz sauber. Irgendwann sagt er, du kannst neues Leben anfangen. Da dachte ich mir, okay, was muss ich machen? Und er hat mir ein Gebet vorgesprochen, ich habe das nachgesprochen. Und in diesem Gebet kam Gott in mein Leben. Ein halbes Jahr später sitzen wir in der jungen Gemeinde gemeinsam. Der junge Mann, der mich aufgenommen hat, wir haben dann junge Gemeinde geleitet, schon ein halbes Jahr später, sitzen in der jungen Gemeinde gemeinsam. Und Frank redet über versöhnt Leben mit Menschen und über, dass man sich mit Menschen versöhnt. Und auf einmal kommt ein Gedanke, der nicht von mir kommt, garantiert nicht. Und der Gedanke war, was ist, wenn jetzt die Tür aufgeht und meine Eltern kommen rein? Und auf einmal war der Wunsch in mir, mich mit meinen Eltern zu versöhnen. Völlig verrückt. Und wie der Wunsch da war, war sofort ein Unmöglich. Es war wie eine Mauer. Ich habe sofort gemerkt, es ist mir unmöglich, meiner Mutter und meinem Stiefvater zu begegnen. Und ich habe ein Gebet gebetet, was jeder beten kann und was Gott garantiert erhört. Und das Gebet lautet, Herr, ich will, aber ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Habe ich gebetet. Und ich habe keine Ahnung, warum Gott sich jetzt nicht Zeit lässt. Zwei Jahre später, sind wir in einer Kirche in der Nähe von Leipzig, im Vorraum vom Altar, da am Beten für die Rüstzeit, wo wir waren. Und mitten im Gebet plötzlich taucht die Pfarrerin auf, stellt sich vor mich und fragt mich, ach so, in dem Gebet, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, der junge Mann, umarmte mich dann und sagte, herzlich willkommen in der Familie Gottes, willst du jetzt deinen Eltern mal geben? Sag ich, nee. Hat er für mich gebetet, ganz wild. Nach einer Weile beten, willst du jetzt deinen Eltern mal geben? Sag ich, nee. Immer noch für mich, er hat mich ja gesagt, damit er mich in Ruhe lässt. Ich wollte nicht. Und dann, wie gesagt, zwei Jahre später in dieser Kirche, steht die Frau des Pfarrers vor mir, Kopf kleiner als ich, guckt zu mir hoch und sagt zu mir, stimmt's Jürgen, du könntest jetzt heulen? Sag ich, nö, ich wüsste nicht warum. War dieser Schwur, nie wieder zu weinen. Und sie macht einen Schritt auf mich zu, nimmt meinen Kopf, zieht ihn an sich ran, streichelt mir über den Kopf und ich breche zusammen und ich fange an zu heulen. Zwei Stunden. Ich habe zwei Stunden auf dem Kirchenboden gelegen und nur geheult. Wisst ihr, was passiert ist? Ich stehe da zwei Stunden auf und kriege einen furchtbaren Schreck, weil ich merke, ich habe meine Eltern lieb. Gott hat das harte Herz weggenommen und hat mir ein fleischliches Herz gegeben in diesen zwei Stunden. Ich habe meine Eltern lieb. Wir haben uns eine Woche später versöhnt. Darum geht es heute Abend. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg, weil wir an irgendwelchen Festlegungen festhalten. Ja? Aber ich kann dir eins sagen, wenn es dir besser gehen soll, kann es nicht mehr darum gehen, was ist der andere mir schuldig, sondern was kann ich dazu beitragen, die Situation in meinem Leben zu verändern. Menschen, die sich nur mit dem Gedanken beschäftigen, was andere ihnen schuldig geblieben sind oder schuldig zu, ja, irgendwelche Schuld nachtragen, führen ein mürrisches und undankbares Leben. Und die Frage ist, möchtest du mit einem Menschen zusammen sein, der immer nur unzufrieden, nörgelnd, mürrisch und einfordernd im Leben unterwegs sind? Möchtest du mit so einem Menschen zusammen sein? Nein, ganz einfach, deine Frau auch nicht. Dein Mann auch nicht. eure Kinder auf dich. Kommt wieder ein Merksatz. Du bist nicht schuld daran, wie die anderen mit dir umgegangen sind. Aber es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Ob es dein Leben weiter bestimmt oder ob du Veränderung und Vergebung suchst, welche Gott uns allen anbietet. Es geht damit los, dass wir die Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, zur Lebensveränderung, dass wir sie annehmen und aktiv im Leben umsetzen. Warum? Mit dem, was Gott uns gegeben hat, können wir ein befreites, ein von Schuld unabhängiges Leben und auch unabhängig von den Launen anderer Menschen ein befreites Leben leben. Paulus schreibt, und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wie wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat. Jetzt ist die Frage, muss ich etwa, der ich Opfer bin, dem anderen seine Schuld vergeben? Von müssen kann keine Rede sein. Du darfst gerne dem anderen ein Leben lang Schuld nachtragen. Und damit du dich an die Schuld der anderen erinnerst, ist es günstig, die auf so einen Stein zu schreiben. Und dann ist es ganz gut, diesen Stein der Schuld mit dir rumzutragen. Weil wenn du dem anderen das nachträgst, dann hast du was Handfestes, was du ihm immer unter die Nase reiben kannst. Du kannst es auch so in einem imaginären Notizbuch machen und alles aufschreiben. Auch so ein Stein ist ganz praktisch. Den hat man dann immer zur Hand, wenn derjenige kommt. Da kann man ihm die Schuld so schön unter die Nase halten. Ja? Und solche Steine bekommt man ins Leben geworfen, wenn andere über einen so Aussagen machen. Du bist nichts wert, du taugst nichts. Eigentlich bist du in diesem Leben völlig fehl am Platz. Wer bist du und was kannst du schon? Und wer für solche Botschaften offen ist, ja, der hat schwere Laststeine. Ne? Da gibt es eben diese Schuldsteine, die andere in mein Leben geschmissen haben und die nun darum betteln, dass ich dann anderen ständig nachtrage. Aber wenn ich anderen Schuld nachtrage, denke, ich kann damit jemanden bestrafen, wer ist der Verlierer in der Geschichte? Der Verlierer bin ich. Warum? Ich muss den Stein schleppen. Meistens bleibt es ja nicht bei einem Stein, oder? Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe auch einen praktischen Tipp für euch. Weißt du, das macht so einen schönen krummen Rücken, ja? Macht so eine schöne krumme Seele. Nimm dir einen Rucksack und pack die Steine rein, damit du sie immer bei Bedarf dabei hast. Das ist so wichtig. Trag anderen die Schuld nach. Im Hebräerbrief wird gesagt, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und viele dadurch verunreinigt werden. Wenn wir verbittert sind, werden wir ungenießbar und wir werden auch andere damit einstecken. Wer mich öfter hört, der merkt oder wird feststellen, dass ich so zwei Themen durch meine Predigten durchziehen. Das eine Thema ist Veränderung des Denkens, also neu zu denken, weil ich eben aus der Minderwertigkeitsecke komme. Alle haben mir früher gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, zwei linke Hände, alles Daumen. Ich musste mich aus diesem Minderwertigkeitsdenken befreien und im Römerbrief steht es, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Und das zweite Thema ist Vergebung und Versöhnung. Warum? Weil es sich nicht lohnt, jemanden anderen Schuld nachzutragen. Es lohnt sich nicht. An Bitterkeit festzuhalten, ist das Gleiche, als würde jemand Gift trinken, in der Hoffnung, jemanden anders zu schaden. Die Unfähigkeit zu vergeben, schadet uns selber mehr als den anderen. Da sitzt du dann in der Wüste deiner Einsamkeit, mit deinen Verletzungen und deinen vielen Steinen und den ganzen Geröll ringsherum, ja? Und dann kommt eines Tages der Vertreter der Firma, die Abelone und sprich dich an. Oh, du, der du alles für die Gemeinde gegeben hast. Hat man dich aber ganz schön sitzen lassen. Hä? Sag mal, sind das alles deine Steine hier? Ich habe einen guten Tipp für dich. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Und das geht. Du nimmst diesen Schuldstein, du nimmst das, was der andere dich, wo der andere dich verletzt hat, nimmst so einen Stein Und damit gehst du in die Kneipe zu deinem Kumpel, du gehst zu deiner Freundin oder gehst zum Friseur oder du gehst zum Pfarrer der Gemeinde oder zum Diakon, zu wem auch immer, ja, mit diesem Schuldstein und sagst, ey, guck mal, was die mit mir gemacht haben. Und weißt du, was du bekommst? Das Brot des Selbsten, des Mitleids. Ach du Armer. Ach, was die mit dir, oh, das ist, und das ist manchmal wirklich schlimm, keine Frage, ich will nicht negieren. Es ist manchmal wirklich schlimm, was wir erlebt haben. Also ich habe auch schlimme Sachen erlebt in meinem Leben. Ja. Wo andere, ich habe euch gestern gesagt, dass mich Mitschüler aufgehängt haben, weil sie wissen wollten, wie das ist, wenn jemand gehängt wird. Ja. Ich habe es überlebt, weil eine Lehrerin dazu kam. Du Armer, was sie mit dir gemacht haben. Du kannst mit diesem Brot von einer Station zur nächsten gehen, ja. Und, aber das Brot macht nicht satt, hat keine Nährstoffe. Ja. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn du dann von einem Seelsorger zum nächsten Seelsorger gehst und so, ne, dann war ich war letzte Woche beim Herrn Pfarrer mit meiner Schuld, ja, und der Herr Pfarrer war auch so freundlich, hat mit mir gebetet, und es war ein gutes Gebet, was er gesprochen hat, keine Sorge, ja, aber ich muss euch mal was sagen, hat mich lange gewirkt, ich glaube mal, der Geist Gottes ist nicht mehr auf eurem Pfarrer, aber jetzt hier bei dir, wenn ich zu dir sitze, bei dir spüre ich den Geist Gottes. Wisst ihr, was das ist? Manipulation. Dem Vater geht's gut, entspannt euch. Das ist, ich gehe mit meiner Schuld von einem zum nächsten in der Hoffnung und ich trage meine Verletzung, meine Enttäuschung wie eine Monstranz vor mir her. Inzwischen habe ich mein Leben darauf abgeglichen, dass alle wissen, was mir Schlimmes passiert ist. Du musst also gut darauf achten, den Stein nach jedem Gespräch wieder mitzunehmen, denn du bist und bleibst ja das Opfer und das sollen alle wissen. Ich habe in Thüringen, war ich zu einer Rüstzeit eingeladen, Männerrüstzeit. Und wenn die Rüstzeiten sind, habe ich auch Zeit für die Leute zu beten. Ja, und dann kommt so ein älterer Mann und kann ich mit dir mal reden? Sage ich, klar, kannst du mit mir reden. Ja, setzt sich hin und sagt zu mir, ja, ich bin im katholischen Kinderheim groß geworden und dort habe ich Missbrauch erlebt. Und da will er mir anfangen, die ganze Geschichte zu erzählen. Und bevor der anfängt, manchmal bin ich überrascht über mich selber, muss ich ehrlich sagen, ja, bevor der anfängt, gucke ich den an, sag mal, und frag den, wie alt bist du denn? Sagt er, 72. Sag ich, unter wie viel denn in deinem Leben bin ich jetzt, dem du die Geschichte erzählst? Ihr Lieben, es wird nicht besser, wenn du es immer und immer und immer wieder ausgräbst. Die Wunde heilt nicht, wenn du sie immer und immer und immer wieder ausgräbst. Vergebung ist der Weg zur Begegnung mit der Freiheit. Sie befreit uns von der Last der Bitterkeit und des Kreuz. Wer nicht vergibt, bleibt ein Gefangener seiner eigenen Wut. Bei Gott kannst du entgiften. Das Gift der Bitterkeit, das Gift des Neides, das Gift der Eifersucht, des Hasses und der Wut. Das Gegenmittel ist Vergebung. Gott vergibt dir deine Schuld, so dass du auch befähigt bist, die Schuld der anderen zu vergeben. Also die Frage ist, wohin jetzt mit dieser Schuld der anderen? Ich nehme diese Schuld, die Verletzung, die Enttäuschung und ich bringe sie zu Gott. Das heißt, ich entscheide für mich allein, niemandem mehr Schuld nachzutragen. Es ist eine totale einseitige Entscheidung und hat mit dem, der mich enttäuscht oder verletzt hat, absolut nichts zu tun. Vergebung kann einseitig ausgesprochen werden. Versöhnung braucht zwei Seiten. Vergebung ist eine total einseitige Geschichte. Und hört genau zu, macht das schon die ganze Zeit, aber die, welche an dir schuldig geworden sind, bleiben schuldig, haben ihre Schuld immer noch und schleppen ihre Steine so lange, bis sie selbst zu Gott kommen, um Vergebung bitten oder auch bei dir auftauchen und dich um Entschuldigung bitten. Vergebung ist nicht vergessen. Vergebung ist Brückenbau zu einem neuen Leben. Das ist wichtig zu wissen, warum, weil wir manchmal auch Leuten vergeben müssen, die bereits gestorben sind. Manche müssen auch ihren Eltern vergeben, die vielleicht schon lange tot sind, oder Großeltern, wem auch immer, dem Onkel. Vergib, nicht weil die anderen Vergebung verdient haben, sondern damit du ein von Schuld befreites Leben leben kannst. Warum? Von dem Tag an, wo du vergibst, bist du kein Opfer mehr. Von dem Tag an, wo du vergibst, bist du kein Opfer mehr. Lebt man nämlich einen Lebensstil der Vergebung, ist man nicht mehr so leicht reiz- und manipulierbar. In den Sprüchen lesen wir, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Lohnt sich, über den Vers nachzudenken. Eine Stadt ohne Mauern oder ein Garten ohne Zaun bedeutet, dass jeder kommen kann, alles niedertrampeln und dich manipulieren kann. Ja? Menschen, welche sich leicht aufregen über alles, sind manipulierbar und steuerbar. Du musst nur gewisse Worte verwenden, ja, gewisse sogenannte Triggerpunkte drücken, ja, und schon puff, gehen die an die Decke, ja. Du musst nur noch erwähnen einen von diesen Steinen, ja, die Leute mit sich rumschleppen. Die reden ja dann auch da dauernd darüber, okay? Und schon, ja, bist du manipulierbar und steuerbar. Martin Luther hat gesagt, der Teufel steigt gern in den Garten, wo der Zaun am niedrigsten ist. Das war der erste Teil. Vergib anderen Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Hör auf, ihnen Schuld nachzutragen. Nimm die Schuld der anderen und bring sie zum Kreuz und sage, Herr, ich beschließe ab diesem Tag ein befreites Leben zu leben. Ich trage niemandem mehr Schuld nach. Der zweite Punkt. Männerlustzeit jedes Jahr. Und wie das bei Männern so ist manchmal, es läuft nicht alles rund. Und ich habe viele heulende Männer gesehen in der Seelsorge, die ihre Ehe an die Wand gefahren haben. Und dann kommt sehr oft der Satz, das kann ich mir nicht vergeben. Entweder war es Pornografie, es war Spielsucht, sind fremdgegangen, irgendwas. Oder hat nur Arbeit im Kopf und nicht die Familie. Irgendwas war, die Ehe ist kaputt gegangen, dann saßen sie da heulenderweise. Und dann kommt dieser Satz, das kann ich mir nicht vergeben. Es ist also auch der Punkt, dass es Menschen gibt, die sich selbst vergeben müssen. Sie haben falsche Entscheidungen getroffen, Alkohol, Pornografie, Flucht in die Arbeit und all diese Dinge. Und dann stehen sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens und dann kommt so oft dieser Satz, das kann ich mir nicht vergeben. Aber es gibt eine gute Botschaft auch für dich. Im Römerbrief 8,1 heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und keine Verdammnis bedeutet auch keine Selbstverdammnis. Hör auf, dir Schuld nachzutragen. Wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, geh damit zu Gott. Geh zu den Menschen, die du enttäuscht und verletzt hast. Bring es wieder in Ordnung, wo es in Ordnung zu bringen ist. Es ist nicht alles in Ordnung zu bringen. Aber komm du selbst raus aus diesem Gefängnis, dass du dir dauernd Schuld selber nachträgst. Komm raus aus dieser Nummer und bring diese Schuld zu Gott. Der dritte Punkt klingt jetzt etwas eigenartig, muss ich immer sagen. Und ich sage euch gleich, ich verbreite jetzt hier keine Irrlehre. Habe ich schon mal gehört von anderen Leuten dann. Deswegen, die Frage ist, bist du enttäuscht von Gott? Gott, wenn es auch komisch klingt für manche von uns, manchmal sind wir auch bei Gott nachtragend. Gott ist nicht schuldig geworden an uns. Er muss uns nicht um Vergebung bitten. Völlig klar, okay? Gott ist nicht schuldig geworden an uns. Er muss uns nicht um Vergebung bitten. Aber er hat mein Gebet nicht erhört. Er hat meinen Wunsch nicht gesehen. Wir haben so gebetet, dass unser Kind am Leben bleibt. Der Ehepartner, die Eltern haben so gebetet, das Kind ist gestorben, der Ehepartner ist gestorben. Eine Beziehung. Ich habe so gebetet, dass meine Ehe heil bleibt. Die ist kaputt gegangen. Eigentlich wollte ich immer gerne heiraten. Aber ich habe niemanden und niemand hat mich gefunden. Jetzt hänge ich hier allein drum. Die Folge. Ich bin immer noch irgendwie christlich. Ich gehe auch in die Kirche. Aber in gewissen Bereichen meines Lebens bin ich mit Gott fertig. Ja, ich bin von Gott enttäuscht. Ich habe so viel in meine Kinder investiert und nun gehen sie einfach ihre eigenen Wege. Und Gott spielt in ihrem Leben keine Rolle. Das ist das, was meine Frau und ich durchleben. Wir dürfen Gott und ehrlich sagen, wie es in unserem Herzen aussieht. Er bleibt Gott. Er bleibt unser liebender Vater und er will, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Deswegen heute Abend die Einladung. Wenn du noch kein Christ bist, die Einladung heute Abend, zum Kreuz zu kommen. Mit uns zu beten, mit mir zu beten, dein Leben Jesus zu übergeben. Aber heute Abend ist die Einladung größer. Und ihr spürt das in eurem Herzen. Heute Abend ist die Einladung, dass du aufstehst, zum Kreuz kommst und die Schuld bringst, die du anderen nachgetragen hast. Heute Abend ist die Einladung, dass du zum Kreuz kommst und die Schuld bringst, die du dir selbst nachgetragen hast. Und heute Abend ist die Einladung, dass du das, was du Gott nachträgst, wo wir seine Wege nicht verstanden haben, sein Handeln, sein Nichthandeln nicht verstanden haben. Gib dieses Lobpreislied, ja? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Das ist eine starke Aussage, sage ich euch. Egal, was du mir gibst, da gehen wir schon mal mit, ne? Aber egal, was du mir nimmst, dann an Gott zu bleiben, ja? Ich lade euch ein, da vorne liegen ein paar Steine. Wenn die dann alle am Kreuz liegen, holen wir die wieder zurück. Du kannst doch einen Stein nehmen, kannst den Namen der Person aussprechen oder die Schuld, kannst es am Kreuz ablegen. Ich lade euch ein heute Abend, lass los, was du Gott nachträgst, lass los, was du anderen nachträgst und was du dir selbst nachträgst, damit du ein von Schuldsteinen befreites Leben leben kannst. Du kannst jederzeit zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Und so kannst du ein von Schuld befreites Leben leben und neu hineinkommen in diese Freiheit, ein Kind Gottes zu sein, mit all den Möglichkeiten. Ich kann euch aus eigenem Erleben sagen, eben weil ich das alles durchlebt habe und durchlebe, ja, ich sage euch, das ist eine unwahrscheinliche Freiheit. Das war so eine Erleichterung, als ich das für mich erkannt habe, dass ich meiner Familie, meinen Eltern, den Mitschülern, die mich gedemütigt haben, auf schlimmste Art und Weise, das nicht mehr nachtragen kann, nachtragen muss. Ich weiß das alles noch, aber es ist keine Verbitterung mehr in meinem Herzen. Leute, ich möchte euch einladen zu dieser Freiheit. Wir dienen einem Gott, der uns in Freiheit führt. Ich möchte jetzt schon mal ein Gebet vorbeten, sprechen und nachher wollen beten. Lieber Vater, ich komme zu dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, wo ich andere Menschen verletzt und enttäuscht habe. Hilf mir, da wo es möglich ist, auf Menschen zuzugehen und sie auch um Vergebung zu bitten. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich so lange an der Schuld, an der anderen und an der Bitterkeit festgehalten habe. Ich bringe dir jetzt diese Schuld, die ich anderen nachgetragen habe, und lege sie bei dir ab. Ich trage von nun an niemandem mehr Schuld nach, auch nicht mir selber. Damit bin ich ein von Schuldsteinen befreites Kind. Lieber Vater, ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich sauer war auf dich, wenn ich dein Handeln und dein Nichthandeln nicht verstanden habe. Auch wenn ich jetzt noch nicht alles verstehe, so will ich mich dir neu mit meinem ganzen Leben, meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anvertrauen. Amen. Wir hören jetzt wieder ein Lied. Und während des Liedes ist die Einladung, komm zum Kreuz. Triff eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Wir wollen einen Moment warten. Und dann ist aber heute Abend auch die Einladung, und ich bitte auch die Seelsorge, sich bereitzustellen. Wenn du heute Abend spürst, Gott hat zu dir geredet, da gibt es etwas, wo du eine Schuld loswerden willst. Wo du auf jemanden zugehst, vielleicht auch hier in diesem Saal heute Abend. Nimm die Freiheit an, die Gott uns geschenkt hat. Amen.